herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Neues China, in dem wir uns mit Themen rund um China, Sozialismus, soziale Bewegungen, Proteste in Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzen. Mein Name ist Hendrik.
Und mein Name ist John.
Aus linker Perspektive wollen wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen und darüber sprechen, was im Raum Greater China eigentlich alles so passiert. Der Begriff Greater China führt uns damit auch direkt zu einer weiteren Säule dieses Podcasts, nämlich dem Sprechen über Begriffe. Neben genannten Themen werden wir auch immer mal wieder über einzelne Konzepte und eben Begriffe diskutieren. Mit Greater China ist zum Beispiel in diesem Zusammenhang vor allem der geografische Raum der Volksrepublik China, Hongkong, Macau und Taiwan gemeint. Über dieses Konzept, seine Genese und wirtschaftlichen sowie politischen Implikationen werden wir sicherlich noch eine eigene Folge produzieren. Heute wollen wir jedoch mit einem etwas aktuelleren Thema einsteigen, und zwar mit den sogenannten A4-Protesten und der Abkehr von der sogenannten Zero-Covid-Politik in der Volksrepublik China vor etwa einem Monat. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Proteste wurden in vielen westlichen Leitmedien aufgenommen und gefühlt geht es seitdem pandemiepolitisch auch Schlag auf Schlag. Über die verschiedenen Proteste und ihre Zusammenhänge wollen wir heute sprechen und wir beginnen mit einem kurzen Abriss der Ereignisse. John, du hast zu dem Thema zwei schriftliche Beiträge in der Zeitung Kritika veröffentlicht. Was kannst du uns über diese Proteste erzählen?
Es gab eine ganze Reihe an Mahnwachen, so zum Beispiel an Universitäten. Aber worüber vor allem in westlichen Medien gesprochen und geschrieben wurde, waren die in Shanghai gerufenen Slogans im Zuge einer Mahnwache am 25. und 26. November. Zu dieser wurde aufgerufen, um den Menschen zu gedenken, die einem Brand in einem Wohngebäude in Ürümqi am Donnerstag, dem 24. November, zum Opfer gefallen waren. Ürümqi ist die Hauptstadt der autonomen Region Xinjiang, die hierzulande vor allem wegen den sogenannten Xinjiang Police Files über die dortige Umerziehungskampagne bekannt sein dürfte. Laut offiziellen Angaben starben bei dem Feuer 10 Menschen, laut inoffiziellen Angaben sollen es um die 40 gewesen sein. Diese starben wohl, weil die Stadt sich im Lockdown befand und deshalb Straßenzüge und Gebäude abgeriegelt waren, sodass die Menschen die Wohnung nicht verlassen konnten und die Rettungskräfte nicht rechtzeitig zum Gebäude kamen. Deswegen versammelten sich die Menschen erst in Ürümqi und dann in Shanghai auf der Urumqi Road, wo später dann auch nach Meinungs- und Informationsfreiheit gerufen wurde.
Und es wurden dann weiße DIN A4-Zettel verteilt und später sogar nach Xi Jinpings Rücktritt und nach dem Fall der Kommunistischen Partei gerufen.
Ja, die weißen A4-Zettel wurden schnell zum Symbol des Protests. Plakate mit Forderungen zu tragen wäre für die Demonstrierenden zu gefährlich gewesen und davon abgesehen wusste jeder, warum die Menschen auf der Straße waren. Die Folgen der chinesischen Zero-Covid-Politik und insbesondere das Feuer brachten das Fass zum Überlaufen. Wir wissen nicht im Detail, was wann in den chinesischen sozialen Medien zirkulierte. Klar ist jedoch, dass sich das Feuer in eine ganze sehr lange Reihe von tragischen Ereignissen einreiht, die alle mit der Zero-Covid-Politik zusammenhängen. Dass Menschen während des Lockdowns in ihren Wohnungen eingeschlossen wurden, war nicht nur in Ürümqi Praxis, sondern wurde während des Lockdowns in vielen anderen chinesischen Städten so durchgeführt. Letztendlich war es auch dieses Einsperren von Menschen, das zu den Protesten in Zhengzhou führte, die zu Beginn der Protestwelle stattfanden. Videos der Proteste in Zhengzhou wurden insbesondere auf den Plattformen Weibo und WeChat geteilt.
Ja, und diese Videos schwappten dann auch hinüber zu Twitter und zu ausgewählten Instagram-Accounts. In Zhengzhou, Hauptstadt der Provinz Henan, steht nämlich ein Werk des taiwanischen Unternehmens Foxconn. Und allein über dieses Unternehmen werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Folge lang was erzählen. Das ist nämlich hochspannend. Kurz zum Hintergrund, 2013 erschien ein Buch über die echt krassen Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen und das Buch trug auch den aussagekräftigen Titel iSlaves. Und vielleicht kennen die ein oder anderen Hörerinnen das Unternehmen, weil es 2010 schon einmal weltweit in den Schlagzeilen war, dass sich dort eine ganze Reihe Menschen umgebracht haben und das Unternehmen darauf als Reaktion sogenannte Anti-Selbstmordnetze einrichtete, dass sich die Mehrheit eben von den Firmengebäuden selbst stürzte. Die Arbeitsbedingungen sollen sich seitdem nicht großartig verbessert haben. Aber zurück zu den Protesten. Genau, in dem Werk in Zhengzhou arbeiten etwa 200.000 bis 350.000 Arbeiterinnen. Die Hälfte aller für den Weltmarkt hergestellten iPhones wird genau dort zusammengesetzt. Und in diesem Werk gab es dann einen Covid-19-Ausbruch. Und interessanterweise war es in dem Fall eben nicht das Zero-Covid-Regime, also per se, dass die Menschen wütend machte, sondern im Gegenteil, es gab zu wenig Schutz vor dem Virus. Und was das Management dann darauf getan hat, war einen sogenannten geschlossenen Kreislauf einzurichten, wie es ihn etwa auch schon während der Winterolympiade zu Beginn des letzten Jahres in Beijing gab, und eben die Arbeiterinnen nicht mehr aus dem Werk zu lassen. Die Soziologin Iggy Dong berichtete in einem Interview, das wir euch auch in den Shownotes verlinken werden, genauer von den extrem schlechten Zuständen dort und wie es dann dazu kam, dass die Menschen am Ende zu Fuß das Fabrikgelände verließen.
Das war Anfang November. Ursächlich war das herumgehende Gerücht von 8 ArbeiterInnen, die an Covid gestorben sein sollen. Es folgte, was Dong als den großen Exodus beschreibt. Danach begannen Parteikader in kürzester Zeit über 100.000 neue ArbeiterInnen für das Unternehmen zu rekrutieren, was die enge Zusammenarbeit von Partei und dem Unternehmen, also Foxconn, sehr gut illustriert. Unter falschen Versprechungen, etwa bezüglich der Länge des Arbeitseinsatzes und dem Bonus, wurden diese zum Fabrikgelände gelockt. Und als die ArbeiterInnen nach ihrer Ankunft in Zhengzhou den Betrug bemerkten, kam es zu riesigen Protesten. Die Polizei rückte mit Tränengas aus, um den Protest niederzuschlagen. Der Protest war jedoch so militant, dass sich die Polizei mehrmals zurückziehen musste. Und dieser endete erst nach 3 Tagen, nachdem weitreichende Zugeständnisse an die ArbeiterInnen gemacht wurden. Obwohl der Protest aufgrund der falschen Versprechungen entstand und nach kurzer Zeit endete, kann man jetzt schon sagen, dass der Protest aufgrund der starken Bilder Auswirkungen auf zukünftige Arbeitskämpfe haben wird.
Ja, diese Proteste sind ein Teil der Vorgeschichte. Ein anderer Teil ist der Protest von Peng Lifa. Was genau weißt du darüber und kann man das Ereignis auch in diesen Zusammenhang einordnen?
Auch wenn der Protest von Peng Lifa nicht in direktem Zusammenhang mit den A4-Protesten steht, markiert er den Beginn der Protestwelle in China Ende letzten Jahres. Dafür erst ein bisschen Kontext. Am 16. Oktober fand der 20. Nationale Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas statt. Damals war die chinesische Zero-Covid-Politik noch aktiv und über ein Ende ließ sich nur mutmaßen. 3 Tage vor diesem Parteikongress hatte der bis dahin vollständig unbekannte Forscher für Elektrophysik Peng Lifa, verkleidet als Bauarbeiter, mehrere Banner mit Forderungen an einer Brücke in Beijing aufgehängt. Leider ist es nicht möglich, die Forderungen auf den Bannern in ihrer vollständigen Ausgeklügeltheit zu übersetzen. Grob zusammengefasst forderte er jedoch das Ende der Zero-Covid-Politik sowie demokratische Wahlen und den Sturz des Diktators Xi Jinping, aber es wurden auch Streiks in Schulen und an den Arbeitsplätzen gefordert. Schon nach kurzer Zeit kamen Sicherheitskräfte, die seine Banner abhängten. Und obwohl Peng von den Sicherheitskräften verhaftet wurde, konnte die Ausbreitung seiner Ideen nicht verhindert werden. Videos des Vorfalls breiteten sich rasant auf den chinesischen sozialen Medien aus und es kam zu ersten Demonstrationen im Ausland, vorrangig an Hochschulcampussen. Einer dieser Proteste fand am 12. November in Berlin statt, den ich mir persönlich angeschaut habe, um zu sehen, wer an diesen Kundgebungen teilnimmt. Neben Hongkongern und tibetischen Aktivistinnen waren auch viele Chinesinnen da, die zum ersten Mal auf einer Kundgebung waren und unter hohen persönlichen Risiken an diesen teilnahmen. Auf dieser Demo wurde klar auf die Forderungen von Peng Lifa Bezug genommen. Das war Anfang Oktober. Später fanden Menschen online sogar ein umfassendes Manifest bzw. Strategiepapier von Peng auf ResearchGate.
Ja, und beim Lesen dieses Papiers wird auch deutlich, dass die Forderungen auf den Bannern direkt auf die im Papier beschriebene Strategie eben Bezug nehmen. Und in dem Papier finden sich Vorschläge für Reformen, die zu einer Demokratisierung Chinas führen sollen. Zudem werden Strategien zur Mobilisierung der chinesischen Zivilbevölkerung aufgeführt, die Peng für nötig hält, um seine Forderungen umzusetzen. Ein zentraler Punkt dieser Strategie ist die Forderung nach einem Generalstreik. Dabei fokussiert er sich auf die Gruppen, die den ökonomischen Druck in China in den letzten Jahren am stärksten zu spüren bekamen. Junge Menschen und Arbeiterinnen in sogenannten gering qualifizierten Jobs.
Nicht nur war die Jugendarbeitslosigkeit in China 2022 bei durchschnittlich 15%, Stand Oktober in den Städten sogar 19%, sondern es herrscht auch ein extremer Wettbewerb in der chinesischen Wirtschaft, der die gesamte Gesellschaft durchzieht, dass jeder bereits als Kind sein Äußerstes geben muss, nur um mit den anderen mitzuhalten, sorgt für großen Druck und Frustration unter jungen Chinesinnen. Darüber hinaus gab es eine große Ausweitung der chinesischen Gig-Economy, Aufgrund des verlangsamten Wachstums der chinesischen Wirtschaft gibt es somit deutlich weniger Jobs, die einen wirtschaftlichen Aufstieg versprechen. Dafür nimmt die Zahl der prekär bezahlten Jobs ohne Aufstiegschancen zu. Aus diesen Gründen herrscht also auch in dieser Gruppe eine hohe Unzufriedenheit. Es liegt also nahe, diese beiden Gruppen als Ausgangspunkt für das Erkämpfen größerer zivilgesellschaftlicher Freiräume zu nehmen.
Ja, und gerade die Zero-Covid-Politik ist ein Punkt, über den große Teile der chinesischen Gesellschaft zuletzt eben unzufrieden waren. Wobei da auch mitbedacht werden sollte, dass die Politik zuerst wie eine große Erfolgsgeschichte schien. Sie rettete höchstwahrscheinlich auch zu Beginn viele Menschenleben und war eben ein Riesenpropagandaerfolg der Partei und eben Xi Jinpings dann auch persönlich, der ja diese Politik mit seinem Namen auch dann verknüpfte und an ihr bis zum Ende eben festhalten wollte. Und der Erfolg, ich erinnere mich noch ziemlich gut, war so groß, dass hierzulande sogar diskutiert wurde, ob eben Autokratien, Länder wie die Volksrepublik eben besser mit extremen Situationen wie der Pandemie umgehen könnten, oder eben nicht. Und bei näherem Hinsehen entpuppte sich die Politik dann aber auch als extrem unsozial. Das heißt also, Familien wurden getrennt, Menschen wurden eingesperrt, Menschen verhungerten teilweise, Arbeiterinnen der Plattformökonomie, hast du ja schon vorhin erwähnt, mussten da draußen übernachten. Sie kamen nicht mehr nach Hause, weil die Häuser abgesperrt waren, der Bezirk abgesperrt war, wie auch immer. Ich las auch einen Bericht von Menschen, die dann einfach auf den Bahnhöfen schlafen mussten, weil sie ja nicht mehr raus durften oder nicht mehr verreisen konnten. Läden mussten schließen, kleine Läden mussten schließen, große Fabriken mussten schließen. Die Leute wurden nach Hause geschickt und ja, waren dann eben ohne Einkommen. Und am Charakter der Politik gab es dann auch in der Folge keine signifikanten, weitreichenden Veränderungen. Also die Lockdowns wurden noch partiell durchgeführt, keine ganzen Provinzen oder Städte mehr abgeriegelt, einzelne Viertel vielleicht noch. Aber, und das ist, glaube ich, eine der Hauptursachen auch für den Groll der Menschen, ist, dass eben keine Auswegstrategie aufgezeigt wurde. Und mit Beibehaltung dieser Politik nahm eben der ökonomische Druck auf gerade die arbeitende Bevölkerung extrem zu, deren wirtschaftliche Situation sich eben zusehends dann auch verschlechterte. Vor allem Arbeiterinnen, die eben nicht im Homeoffice arbeiten konnten, mussten die Konsequenzen dieser Politik tragen. Und im Rückblick lässt sich sagen, dass die Forderung nach dem Ende der Zero-Covid-Politik eben sehr großes Mobilisierungspotenzial in der Bevölkerung in sich barg, wie sie sich dann ja auch eben an den Protesten, an den zusammenhängenden Protesten zeigen sollte. Und dieser zusammenhängende Protest, also eben der Protest auf nationaler Ebene mit einem einzigen Ziel, ist eben auch diese große Besonderheit dieser Proteste und die dann komischerweise viele westliche Beobachter auch auf die Idee brachte diese mit den Tiananmen-Protesten Mai bzw. Juni 1989 gleichzusetzen, obwohl sich der Charakter und die Ausmaße dieser Proteste tatsächlich gänzlich unterscheiden. Es ist darüber hinaus auch keinesfalls so, dass es in China eben keine Proteste gibt oder dass es total spannend sei oder was ganz Neues sei, dass in China protestiert wird. Wer sich dafür interessiert, dem sei ans Herz gelegt, mal die NGO China Labor Bulletin mit Sitz in Hongkong aufzusuchen im Internet. Dort gibt es eine sehr spannende Karte und diese NGO verzeichnet allein in den letzten 6 Monaten 307 Streiks bzw. Proteste. Genau, diese sind eben im großen Unterschied halt lokal und greifen selten die Partei oder das System an sich an, sondern stellen sich gegen Lohnbetrug, schlechte Arbeitsbedingungen und solche Dinge. Relevant wird es dann aber hier nur eben, wenn sich gegen den Staat oder sich gegen die Partei positioniert wird in irgendeiner Art und Weise und sei es noch so marginal. Beide, Staat und Partei, haben aber eben auch wegen 1989 eine historische bedingte Angst vor Entwicklung dieser Art. Und erstickten deswegen diese Proteste auch sofort im Keim.
In Shanghai wurde zum Beispiel die Urumqi Road so abgesperrt, dass Versammlungen physisch nicht mehr möglich waren. Auch bekamen identifizierte TeilnehmerInnen im Nachgang Besuch von der Polizei und einige wurden verhaftet und sind bis jetzt noch nicht freigelassen worden. Zahlreiche Chatgruppen wurden darüber hinaus infiltriert und der Protest jederorts von einer großen Menge von Polizisten sowohl in Zivil als auch in Uniform begleitet. Wie wir sehen bzw. nicht sehen können, scheint es das auch vorerst gewesen zu sein mit den Protesten. Man kann also sagen, dass die Proteste nach kurzer Zeit endeten, weil das Protestieren physisch unmöglich gemacht wurde. Trotzdem lassen sich einige Erkenntnisse aus den Protesten gewinnen.
Sie zeigen vor allem zwei Dinge, und zwar zum einen, dass die Menschen sehr wohl wissen, was eben vor sich geht, und diese Idee einer total kontrollierten, entweder willig folgenden, gehirngewaschenen Gesellschaft eben ziemlich absurd ist, und dass die Menschen eben auch nicht apolitisch sind. Und vor allem das Singen der Internationale und vereinzelte Bezüge auf Marx und Engels finde ich auch immer sehr spannend. Mir zeigt es, dass eben trotz des offiziellen Marxismus-Maoismus-Diskurses es immer wieder auch Bezüge aus der Gesellschaft heraus auf emanzipatorische Ideen, ja, die ihren Ursprung im Marxismus und im Maoismus eben haben, gibt.
Genau. In den westlichen Medien, soweit man das verallgemeinern kann, wurden die Proteste als eine Forderung nach individuellen Rechten geframed. Dem liegt häufig die orientalistische Annahme zugrunde, dass China denselben Entwicklungspfad einschlagen sollte wie westliche Länder. Die von dir erwähnten Bezüge auf Marx und Engels werden entweder am Rande oder gar nicht erwähnt und damit die gesamte Spannbreite der Beweggründe für die Proteste nicht wirklich abgebildet. Darüber hinaus gibt es einen sehr starken Fokus auf die Szenen in Shanghai, bei denen das Ende der Herrschaft von Xi Jinping und der Kommunistischen Partei gefordert wurde, obwohl diese Forderungen nur von einem sehr kleinen Teil der Protestierenden gerufen wurden. Auch wurde schnell die Frage gestellt, ob die Proteste für Xi Jinping gefährlich werden könnten.
Ja, dieses Reflexhafte ist mir auch sehr schnell aufgefallen. Das kommt ja auch immer wieder. John, wie schätzt du die Wirkung oder den Einfluss dieser Proteste ein?
Ich denke, die Proteste hatten auf jeden Fall international einen großen Einfluss. Wie schon anfangs erwähnt, gab es bereits im Oktober und November als Reaktion auf die Aktion von Peng Lifa Proteste und Kundgebungen außerhalb von China. Im englischsprachigen Raum, wo es große chinesische Communities gibt, passierte anfangs deutlich mehr als in Deutschland, aber das änderte sich nach Beginn der Proteste in China. Daraufhin wurden in etlichen deutschen Großstädten Demonstrationen und Kundgebungen von Chinesinnen durchgeführt. Dies war äußerst ungewöhnlich, weil chinesische Studierende im Ausland selten zu politischen Themen Stellung beziehen, was mit den potenziellen Repressionen des chinesischen Staates zusammenhängt. Dass diese Aktionen weltweit stattgefunden haben, hat vielen chinesischen progressiven Aktivistinnen Hoffnung gegeben, dass es die Möglichkeit gibt, Veränderungen in China herbeizuführen. Diese Hoffnung hat es im Grunde seit spätestens 2017 kaum mehr gegeben, denn im Jahr 2017 hatten mit der gescheiterten Jessica-Kampagne die Repression für Aktivismus so stark zugenommen, dass Aktionen in China kaum mehr möglich waren. Davon abgesehen ist es unmöglich zu sagen, welchen Einfluss die Proteste auf die Covid-Politik hatten. Kurz nach der Protestwelle wurde Anfang Dezember ohne große Vorbereitung das Ende fast aller Covid-Maßnahmen bekannt gegeben. Dies bedeutete praktisch eine 180-Grad-Wende in der Covid-Politik, die nicht mal BeobachterInnen der chinesischen Politik kommen sehen haben. Darum wird vermutet, dass die Proteste nur als Anlass genommen wurden, also der Zeitpunkt der Proteste, um das Ende der Maßnahmen einzuleiten, das sowieso bereits in Planung war. Von offizieller Seite wird in China nicht über die Proteste gesprochen oder berichtet. Nichtsdestotrotz dürften viele Chinesinnen von den Protesten mitbekommen haben, weil Videos und Bilder der Proteste, wie erwähnt, in großer Menge auf den chinesischen sozialen Medien geteilt wurden, auch wenn diese nach kurzer Zeit von der Zensur entfernt werden. Es lässt sich also sagen, dass es sich bei der Protestwelle im Herbst in China um sehr außergewöhnliche Ereignisse handelte, weil sie überregional und in Bezug auf ein Thema stattfanden. Während die sofortige Wirkung der Proteste bereits abgeklungen ist, bleiben die Auswirkungen jedoch auf zukünftige Kämpfe in China abzuwarten.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen, John. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die allererste Folge. Nochmal zum Abschluss an alle Hörerinnen oder Zuschauerinnen da draußen. Falls ihr Kritik, Fragen, Anmerkungen, Tipps, Hinweise habt, wie wir Sachen besser machen können, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht. Bislang sind wir zu zweit. Wenn ihr euch mit Podcasts auskennt, euch China und Die Linke und alles andere drumherum interessiert, dann freuen wir uns über jede Video Unterstützung. Und ja, schreibt uns an, sprecht uns an. Und ihr könnt uns über alle möglichen Portale erreichen. Alle wichtigen Infos und auch alle hier erwähnten Artikel, Aufsätze etc., auf die wir uns berufen, findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr sie weiterleitet, teilt und etc. pp.
In den kommenden Folgen werden wir uns ebenfalls mit aktuellen und vergangenen Protesten in der Volksrepublik beschäftigen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf YouTube oder dort, wo ihr eure Podcasts hört.
Und genau, in der nächsten Folge wird es dann darum gehen, was es mit dem neuen China und eigentlich auf sich hat. Und wir wollen uns diesem Begriff ein bisschen nähern und sagen, ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.